Hallo Berlin.
Hallo Bochum.
Hallo Thomas.
Ja.
Nee, nicht ja. Hallo Hennes. Wie oft
müssen wir das ach,
mein Gott, diese hallo, lieber lernfaulen Ossis wieder, weißt du? Nochmal. Hallo Berlin. Nächste, komm mal, mach mal hier, hau rein ins Tango. Hallo Berlin.
Hallo Bochum.
Hallo Thomas.
Hallo.
Hallo Hennes.
Und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von unserem kleinen Ost-West-Gespräch, unserem Ost-West-Dialog.
Ja, du bist immer so streng mit mir, ey. Bloß weil ich ein Ossi bin, verstehst du? Also, bloß weil ich Ossi bin, werde ich hier von dir hart drangenommen, von dem Besser-Wessi, der mich immer
so hart
wieder knüppelt, weißt du?
Mein Lieber, hier bei blühende Landschaften, du weißt, ich nehme dich hart ran, weil ich dich sehr liebe, nicht nur als Kollegen, sondern auch als meinen Freund.
Ja,
und unter Freunden muss man sich auch mal anschnauzen dürfen. Das haben wir auch schon oft gemacht.
Sagt wer?
Ja, ich darf das, du darfst das ja auch.
Ja gut, du Arsch. Nein. Alles gut.
Ich finde, das ist ja auch der Ton und wenn man sich mag, das ist ja auch in
du
einer...
Du weißt, der Ton macht die Musik.
Wen hast du denn da jetzt drauf? Wer war das denn?
Ich weiß es nicht. Es war irgendwie eine Gouvernante oder was weiß
aber das geht auch schon wieder direkt in Richtung Santiago Ziesmer, ne?
Ja, so ein bisschen so. Wenn man so die Stimmlippen so ein bisschen zusammenzieht, dann ist man gleich wieder bei Santiago Ziesmer.
Dann ist man schon wieder... Muss mir aufpassen, dass man nicht ins Ferkel reinrutscht.
Ja, das muss man immer aufpassen, ja. So, sag mal, Thomas, wir haben was Neues. Wir haben Neuigkeiten.
Oh, Leute, wir haben was Neues.
Große Neuigkeiten.
Große Neuigkeiten. Und ich bin so glücklich. Du hast mich auf den Gedanken gebracht und viele andere auch haben gesagt, Mensch, mach das.
Der geldgeile Wessi bringt den Ossi auf böse
Gedanken. Das ist ja nicht, nee. Es ist ja nicht nur, es geht ja nicht nur um viel, viel Geld, sondern es geht ja auch darum, euch, liebe Hörer, an den
Rinnen.
Radioempfängern.
Hörerinnen, so viel Zeit muss
Hörerinnen
sein.
Hörerinnen natürlich.
Und nicht Hörer. Ich sage immer gerne Hörerinnen und Hörer.
Und Hörer. Oder liebe Freundinnen und Freunde, wie man bei der SPD sagt.
Ja, genau.
Euch
wo?
Auch was anzubieten. Weil in der
bei
heutigen
wem?
Bei der SPD sagt man doch immer Freundinnen und Freunde und liebe Genossinnen und Genossen.
Liebe Genossen!
Ab, das war
ich bin ja noch so ein alter Sozi. Bei mir hat ja der Parteivorsitzende immer noch gesagt, liebe Sozialdemokraten.
Liebe Sozialdemokraten.
Ich geh mal lullern.
Ein Gruß an Thomas Freitag natürlich an dieser Stelle.
Immer. Der hat das auch total versaut. Ja, der hat Willy Brandt total immer so, ich geh mal lullern.
Ja, ich muss mal lullern gehen.
Ich glaube,
liebe Freunde.
Ruth, hast du meine Tabletten gesehen? Ich hab vielleicht einen Durst. Ich hab vielleicht einen Brand.
Und Thomas Freitag hat ja, was ja löblich ist, als dann seine Heroes gestorben sind, also Herbert Wehner, Franz Josef Strauß und
Willy Brandt,
hat er gesagt, ich mach die nicht mehr. Und ich glaube, er macht das tatsächlich nicht mehr.
Ich weiß es nicht mehr, er hat noch diese Nummer gemacht im Himmel, wo sie alle im Himmel sind.
Ja, und ich glaube, das war dann der Abschied. Aber wir kommen mal zu den schönen Dingen des Lebens, nämlich wir kommen zu Patreon. Und Patreon ist eine Plattform, du hast es mir erzählt und auch einige andere auch.
Genau.
Das ist sozusagen eine ganz tolle Geschichte, nämlich wenn man so bedenkt, es gibt ja ein Übermaß an Content, also an Videos und solch, was wir Künstler selbstlos rausballern und wir kriegen keinen einzigen Cent davon.
Genau in Zeiten wie diesen, wo wir sagen, wir sind jetzt mal ganz altruistisch und streamen und machen Podcasts und alles nur zu eurer Unterhaltung. Und da wir ja wissen, in was für Zeiten wir leben, jetzt November 2020, wo wir Künstler nicht auftreten können, da kommt sowas wie Patreon und da sagen wir, warum eigentlich nicht?
Genau. Worum geht es eigentlich bei Patreon? Das ist also eine Plattform, kommt aus Amerika. Und das ist sozusagen, man könnte es mal so ganz platt sagen, es ist ein exklusiver Club, ihr beitreten könnt. Es gibt mehrere Level. Es gibt jetzt tatsächlich eine Patreon-Seite, die heißt Blühende Landschaften. Und es gibt mehrere Level. Und da gibt es unterschiedliche Sachen. Level 1 für einen ganz, ganz kleinen Obolus. Da könnt ihr die Folge, die wir jetzt zum Beispiel gerade produzieren, die könnt ihr 3 oder 2 Tage vorher schon hören, bevor es also offiziell wird. In Level 2 gibt es dann schon Raritäten, Videos, Filmchen, irgendwelche Merkwürdigkeiten. In Level 3 gibt es dann wieder andere Sachen und in Level 4 gibt es dann ganz verrückte persönliche Geschichten.
Genau.
Schaut euch das mal an.
Genau. Wir arbeiten da noch an den Content, aber wir haben sehr, sehr viele Ideen.
Mhm.
sehr, sehr viele Ideen. Das Ganze ist natürlich legitim, absolut. Mhm. Es gibt auch andere Bezahldienste und es gibt auch noch natürlich auch noch andere Künstler, ja, die man unterstützen kann. Mich haben jetzt ganz viele Leute gefragt, wie können wir euch gerade helfen, jetzt wo ihr wieder nicht auftreten dürft im November. Und da habe ich gesagt, ihr könnt erstmal könnt ihr natürlich unsere Sachen kaufen. Ne? Mhm. Du hast ja auch dazu aufgerufen, ja, und es gibt ja auch Künstler, die haben noch ganz viele CDs und DVDs im Keller, ja, ja, und so weiter, und die bieten die auch an und Merchandise, das ist alles gut, aber auch viele Kollegen, zum Beispiel auch unser Bruder-Schwester-Podcast, drückst du mal Rekord, die liebe Martina hat auch eine Patreon-Geschichte, die könnt ihr auch unterstützen, das heißt, wenn ihr Künstler mögt, dann könnt ihr die quasi unabhängig komplett unterstützen, ihr könnt das auch irgendwann mal wieder aufhören, wenn ihr keine Lust habt und denkt so, nee, jetzt habe ich keine Lust mehr, aber wenn ihr wollt und wenn ihr könnt ihr jetzt auch diesen Podcast hier über Patreon unterstützen. Und wir geloben, dass wir jetzt auch anfangen, wie gesagt, Material, Content, wie man so sagt.
Ja, ja. Und also das Schöne ist, also was mir persönlich wirklich gefällt, ist, oder beziehungsweise was momentan gerade passiert ist, durch diesen medialen Overkill und auch der Verfügbarkeit und dass auch alles kostenlos ist, wird es auch entwertet. Das heißt nicht, dass es wertlos ist, aber irgendwie, man streamt sich so durch und man guckt sich das an und so und irgendwie hat es keinen die Wertigkeit geht zu flöten. Und
ich habe das auch gemerkt am Anfang des Lockdowns im März, April, wo ich dachte, wir müssen jetzt echt aufpassen. Wir powern gerade alles raus und ich habe zum Beispiel nur kleine Werbung jetzt für den anderen Podcast, den ich mache. Ich habe zum Beispiel jetzt auch mein Solo-Programm habe ich jetzt zum Beispiel für die Patreons von Schreter Bender Strebech zur Verfügung gestellt bis Ende Dezember. Das ist also zeitlich begrenzt. Also da kann man gucken. Auch das kann man dann steuern. Und die Einnahmen werden dann abgerechnet und die legen wir dann halt auf uns. Ne? Da, also bei Streter Bender Strebech gibt es natürlich auch noch andere Kosten. Da gibt es auch noch technische Kosten. Aber auch bei uns, wir haben ja auch einen Server und so weiter. Und da fällt halt auch was an. Aber wie gesagt, es dient halt vor allen Dingen dazu, dass ihr Künstler unterstützt. Und gerade in der Zeit, wo wir nicht auftreten können, ist das natürlich für uns auch sehr willkommen. Und wie gesagt, wir belohnen das mit Inhalten und Content und Gedöns und Sachen. Und
Das ist der
Clubgedanke, den finde ich gut.
Der Clubgedanke ist, und es hat wirklich eine Exklusivität, weil wir werden Sachen anbieten und euch geben, die ihr eben nicht bei YouTube und eben nicht woanders kriegt, sondern die kriegt ihr eben nur bei uns.
Und da wir beide ja schon beide alte Hasen sind, alte Osterhasen, jetzt kurz vor Ostern, haben wir auch natürlich eine Menge Scheiße im Schrank.
So,
eine Menge Zeug, ne?
Ja.
Ja. Also, es lohnt sich. Scheiße, sage mein Zeug. Und für die Leute sagen, was sagt doch nicht Scheiße? Ich sag dir immer Scheiße. Ich sag, was ist denn das für ein Scheiß? Und Scheiß ist einfach Zeug, ne? Das ist ja nicht abwertend.
Das stimmt.
Wir haben eine Menge heißen Scheiß für euch.
Heißen Scheiß, Motherfucker.
Hast du schon die Beastie Boys Dokumentation?
Nee, pass auf, ich wollte noch ganz kurz noch was sagen. Es gibt da immer so die Negativen unter euch oder die kritischen Geister unter euch. Und der Hennis hat es vorher schon mal gesagt, aber ich möchte es euch trotzdem nochmal sagen. Es ist jederzeit kündbar. Das heißt, ihr könnt das monatlich kündigen. Das heißt, ihr habt hier keinen Knebelvertrag und müsst jetzt in den nächsten 20 Jahren uns folgen und euch diesen Quark anhören oder angucken. Das müsst ihr wirklich nicht. Probiert es einfach mal aus und ich würde wirklich sagen, ich setze jetzt auch in die Beschreibung, wenn ich das dann gleich nachher hochlade, setze ich den Link rein, klickt euch mal auf die Seite ein, guckt es euch einfach mal an und vielleicht ist was für euch dabei. Es sind auch ein paar Weihnachts-Specials dabei, also zumindest ist es geplant von uns beiden. Und also ich würde sagen, probiert's mal aus.
Also Patreon, blühende Landschaften, Patreon, einfach mal gucken. Ich habe gerade heißer Scheiß gesagt, wir haben schon privat drüber gesprochen, du hast noch nicht Apple Plus, ne, oder?
Nee, noch nicht.
Genau. Also ich habe das jetzt mal angefangen und ich werde es auch behalten. Auch das ist wieder so ein Ding, wo ich sage so, der Inhalt, der Content, der mir da geliefert wird, der ist mir das wert. Es gibt sehr tolle Serien, es gibt eine wunderbare Serie namens Ted Lasso. Es gibt die Springsteen-Dokumentation, die du mir ja sogar auch geschickt hast.
Ja.
Und also, dass sie online ist jetzt. Und dann gibt es diese fantastische Beastie Boys-Dokumentation. Und ich bin jetzt kein Fan der Beastie Boys, aber wenn man die guckt, wird man auch zum Fan. Und dann wird man auch, dann sieht man auch, wie diese Band sich entwickelt hat. Ja. Es ist viel passiert in den letzten Tagen, deswegen machen wir so einen offenen Podcast. Also das Thema ist eigentlich so ein bisschen offen. Ich würde gerne darüber reden, wie es uns jetzt geht und wie wir jetzt diesen Monat verbringen. Natürlich, der Tod von Sean Connery war natürlich auch jetzt nicht überraschend. Der Mann ist 90 Jahre alt geworden, aber das ist schon eine Marke, wenn so jemand stirbt, ne?
Ja.
Das ist schon, also es ist ja schon der zweite James Bond. Wir dürfen ja bei allen dem auch Roger Moore nicht vergessen, der ja auch ein toller James Bond war auf seine Art.
Ja.
Aber Sean Connery hat natürlich das alles sehr, sehr, sehr definiert.
Sag mal, du bist ja nun ein Kenner. Lebt denn dieser George Lazenby
noch? Der lebt noch, ja, ja.
Der lebt noch. Der hat ja nur einen gemacht, ne?
Der hat nur einen gemacht. Das Lustige ist, er wird ja auch in der deutschen Synchronfassung synchronisiert von Gerd Günther Hoffmann, also von Sean Connery.
Ja.
Und das ist natürlich überbizarr, ne? Du hörst Sean Connery, du siehst aber einen anderen. Also das ist so wie ausgetauscht, wie wenn man einmal drüber tapeziert hätte.
Ja.
Und der Film ist gar nicht so scheiße übrigens, ne? Im Geheimdienst Ihrer Majestät.
Ja, ja. Und weiß, also ich meine, ich will es jetzt ganz einfach mal wissen, das war jetzt nicht wirklich wichtig, aber trotzdem, der hat ja nur einen Film gemacht. Und warum hat er nur einen James-Bond-Film gemacht?
Weil er sich von seinem Manager hat überreden lassen, dass das nichts ist und dass er jetzt eine ganz andere Karriere machen könnte. Das war auch die größte Fehlentscheidung seines Lebens.
Wahnsinn.
Das hat er auch ganz oft gesagt, natürlich, ne?
Ja,
weil
wenn
ich
man,
weiß gar ich meine, nicht,
es gibt,
ich,
ja. Ja. Es gibt ja manchmal so Entscheidungen, so wie, war das nicht Stu Sutcliffe, der erste Schlagzeuger, also der Vorgänger von Ringo?
Der Bassist. Nee. Das ist Stuart Sutcliffe war der Bassist.
Und wer war der Vorgänger von Ringo?
Pete Best.
Und der hat sich doch, glaube ich, hinterher extrem öfters in den Arsch gebissen vor Wut, dass er das gemacht hat.
Das weiß man alles nicht so genau. Ich würde sagen, dass das, ich glaube, dass die Beatles sich, die wollten Ringo unbedingt haben, weil er der beste Schlagzeuger war.
Ach so.
Von Liverpool, wo man heute sagt, ja, der Ringo, der ist ja immer so rumgepumpelt und rumgehoppelt, der ist ja schon ganz oft rehabilitiert worden als einer der coolsten Schlagzeugsäue, die überhaupt jemals sich hinter so ein Kit gesetzt haben. Er hat ja, also wird ja immer zitiert, hier, weißt du, Come Together und Ticket to Ride, diese leicht versetzten, schlurfigen, aber immer sehr groovenden Rhythmen. Und Stuart Sutcliffe, der war wirklich kein guter Bassist. Der ist ja dann auch in Hamburg geblieben, war ja dann zusammen mit Astrid Kircher, ist ja sehr früh gestorben an einem Gehirnschlag.
Nee.
Es gibt einen Film darüber, den Backbeat.
Ach, stimmt, ja.
Genau, ja, ja. Und der ist, wo Stephen Dorff den Stuart Sutcliffe spielt.
Na sicher.
Ein toller Film.
Ich erinnere mich, ich habe ihn tatsächlich gesehen.
Ich habe übrigens gerade gehört, zum 80. Geburtstag von John Lennon, wie Sean Lennon, also der Sohn von John Lennon und Yoko Ono, Paul McCartney interviewt.
Mm.
Und das ist so schön. Das ist einfach toll, wie die beiden reden und auch darüber, wie jetzt die Beziehung war zwischen John Lennon und McCartney und das waren, ich glaube, das waren wirklich Freunde, die beiden. Und die haben es halt, nicht so an die Öffentlichkeit. Die waren einfach froh, ihre eigenen Sachen zu machen und die haben sich ja auch getroffen in New York, McCartney und Lennon dann, also in den 70ern auch. Und das ist auch schön, ne? Also sowas dann zu hören in Zeiten wie diesen, wo es dann so Sachen gibt. Apropos in Zeiten wie diesen, wir nehmen das Ganze auf. Am Freitag,
der 6.11.
Und wir wissen immer noch nicht, wer Präsident ist von USA.
Stimmt.
Es ist total bizarr. Ich habe eine Radiosendung
Also in der Wahrnehmung und in der Welt von Donald Trump ist es klar, wer Präsident ist.
Ja, gut. Aber die Wahrnehmung von Donald Trump ist auch die, das ist so wie Schalke für eine Minute oder für fünf Minuten Meister war damals 2000. Da hat der Kollege Butzko, der selber Schalke ist, genauso. Also wenn ihr das hört, wisst ihr wahrscheinlich mehr als wir.
Ja.
Wir hoffen natürlich, dass Trump richtig, das Schlimme ist, er kriegt ja nicht richtig auf die Fresse. Sehr, sehr viele Leute, fast die Hälfte der US-Amerikaner, und das ist der eigentliche Skandal, haben gesagt, nee, das ist völlig okay, was der macht, den wählen wir wieder.
Ja.
Das ist also so viel zum Thema Wahrnehmung und so weiter, aber wenn Biden wirklich Präsident wird oder ist jetzt schon, dann wäre das so ein Lichtblick in diesem Jahr, den ich mir einfach
absolut
wünsche.
Absolut, obwohl ich sagen muss, ich habe großen Respekt vor dem heiligen Zorn von Donald Trump, denn ich glaube, der wird alles dafür tun, wirklich alles. Der wird sogar einen Bürgerkrieg anzetteln, damit er im Amt bleibt, nur aus Prinzip.
Nur aus Prinzip, es geht nur einfach, das ist ein Prinzipienreiter und der Bürgerkrieg, das Land ist ja gespalten, deswegen
dieses extrem.
United States ist ja auch absolut Witz, das ist genau wie United Kingdom, das ist ja auch absolut, wie war das denn mit den Wahlen damals in der DDR eigentlich, es gab ja Wahlen.
Ja.
So, ja, das lassen wir stehen, das war's von uns, tschüss, bis zum nächsten Mal.
Genau, es gab eine Partei. Und das war's. Also man sagt zwar immer, wählt die Kandidaten der Nationalen Front, aber eigentlich ging es letztendlich nur darum, geh zur Wahl oder lass es, das ist ein ganz dummer Einfall, sondern es ging eigentlich darum, du hast zur Wahl zu gehen. Und ich weiß noch, da war ich 16, 17, 18, ich weiß nicht mehr ganz genau. Und meine Cousine, ich habe das, glaube ich, schon mal in einem Podcast erzählt, meine Cousine hatte mir Momo von Michael Ende gegeben.
Ja.
Und da geht es ja unter anderem auch um die grauen Herren.
Und um Armin Müller-Stahl.
Um Armin Müller-Stahl in der Verfilmung.
Den Obersten der Grauen Herren gespielt hat in der Verfilmung.
Genau. Und jedenfalls klingelte es 15 Uhr an meiner Tür. Da standen die Grauen Herren vor mir und sagten dann zu mir, wir wollten sie nur an ihr Wahlrecht erinnern. So im Klaus Kinski-Stil und gingen dann wieder. Und ich sagte, ja, danke schön, danke. Dachte, ja, klar, ich glaube, ich muss jetzt wählen gehen. Also, sagen wir so, zu DDR-Zeiten wäre das nicht passiert, dieser Heckmeck, dass das sich so ewig hinzieht. Erstens war das Wahlergebnis sowieso schon von vornherein klar und eine Alternative gab es sowieso nicht. Und ich glaube, es war ja wohl irgendwie immer eine Wahlbeteiligung von 100,12% und dann auch das Ergebnis war wohl auch irgendwie in Richtung 99,9%. Also ich glaube, man kann jetzt die Wahl in Amerika mit der in einer Diktatur nicht vergleichen. Aber ich glaube, Donald Trump ärgert sich, dass er dich doch irgendwie eine Diktatur aufgebaut hat. Also es wäre ihm, glaube ich, lieber, wenn es die Demokraten nicht gäbe.
Wie? Aber um nochmal zurückzukommen auf die DDR-Wahl, da gab es doch auch andere Parteien, die man ankreuzen konnte,
oder? Ja, es gab auch andere Parteien, die man, aber letztendlich war das ja alles ein Verbund. Und das war ja eigentlich, das gehörte eigentlich alles zusammen. Und es gab ja
auch eine CDU. Gab es da nicht sowas wie eine Ost-CDU?
Ja, es gab eine CDU und es gab auch eine LDPD und da gab es noch andere Parteien. Ja. Ich habe mich da aber ehrlich gesagt jetzt nicht so richtig reingelesen in das Thema. Und ich weiß, dass jetzt I.M. Heinrich, unser Freund Nils Heinrich, zuhört und jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlägt, was für einen Quark ich erzähle. Oder
eigentlich machen wir diesen Podcast ja nur deswegen, um Nils Heinrich zu ärgern. Jetzt können wir es ja sagen.
Oder mein lieber Freund Pricky, der auch immer aufmerksam zuhört und der wirklich extrem viel im Kopf hat, also diesbezüglich, also dieser DDR-Fakten. Und ich habe so viel vergessen. Also zum Thema Wahlen muss ich mich wirklich nochmal genauer belesen, um keinen Unsinn zu erzählen, weil das für mich sowieso, ich gebe es ganz ehrlich zu, es war für mich kein Thema, weil ich das sowieso für extrem absurd und unsinnig empfunden habe, in einer Diktatur eine Wahl zu machen, genauso wie Kabarett in einer Diktatur. Also deswegen habe ich darüber nie nachgedacht und ich war dann logischerweise auch froh, als es dann die DDR nicht mehr gab, weil es gab dann eben auch diesen überflüssigen Akt einer Wahl nicht mehr.
Also bei uns war die Wahl, ich komme ja aus einem sehr stark sozialdemokratisch geprägten Haushalt. Meine Mutter war ja so ein richtiges Flinten-Weib, kann man ja sagen. Und ich finde heute noch irgendwelche SPD-Aufkleber. Ich habe jetzt gerade den SPD-Aufkleber von Helmut Schmidt. Ja. Der Lotse muss an Bord bleiben. Und ich habe Willi wählen und so weiter. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass wir, wenn Wahlsonntag war, da wurde sich immer fein gemacht. Ja, das war immer wohl ein Fein. Da bin ich auch mitgegangen. Und es muss die Wahl gewesen sein, 74, 73, wo ich mich auch wirklich daran erinnern konnte. Das ist eine meiner frühesten Erinnerungen, wo wir dann auch hingegangen sind. Das war die alte Feuerwehr. Jetzt ist es eine Feuerwache, das war die alte Schule, die alte katholische Schule in Bochum leer und da durfte ich dann mitgehen und es war aufregend und das war schon, also Wahltag war auch was Besonderes. Ich kann mich dann natürlich nicht mehr daran erinnern, wie das war mit den Auszählungen, was ja jetzt gerade ein großes Thema ist, dass die ganzen Prognoseinstitute einfach so versagt haben, scheinbar in Amerika. Und da gab es am Ende immer noch die Elefantenrunde. Auch ein unglaubliches Wort. Die Elefantenrunde und eine der ersten.
Ich muss irgendwie immer ans Dschungelbuch denken, wenn Elefantenrunde höre.
Colonel Harty, Martin Hirte, der wunderbare Martin Hirte.
Martin Hirte, großartig.
Sprach ihn, genau. Und es tut mir leid, Winifred. Was ist das für eine Frisur? Siehst du aus wie ein Beetle.
Stimmt. Komm mal her.
Es ist halt furchtbar, wenn man Filme auswendig kann. So,
aber es ist ein göttlicher Film, wirklich.
Und am Ende saßen dann immer die ganzen Vorsitzenden, saßen dann in einer Runde. Und ich weiß noch, 83, als die Grünen dann ins Parlament eingezogen sind, das kann man sich auch angucken bei YouTube, wie der Moderator, ich weiß nicht, ob es ZDF war oder ARD, die haben sich das ja auch immer geteilt, wie abfällig der den Grünen behandelt hat. Das war, der Grüne war halt auch da wirklich einer mit Bart und Pullover und so weiter. Und nicht, dass sie sich hier falsch benehmen. Das war so überheblich, weißt du, so von oben herab.
Ja.
Das war schon heftig.
Ja, aber, die beste Elefantenrunde, finde ich, hat wirklich Gerhard Schröder abgeliefert. Bei seinem großen
suboptimalen Auftritt.
Und wo er sagt, Sie? Ja, ich will das jetzt übernehmen, sagte Angie. Und er so, Sie? Sie? Und er musste sich so zusammenreißen, dass er nicht laut brüllt vor Lachen. Und er war schon so betrunken und so drüber und müde und kaputt und natürlich auch selbstverliebt und also das Ego und also meine Güte. Ey,
das ist da ging wirklich, glaube ich, auch ein Riss durch das Herz der Sozialdemokratie, das schon da war. Also das schon angerissen war durch Hartz IV und durch die Riester-Rente und diese ganzen Sachen und Agenda. Das war wirklich ein Riss und das war auch der Punkt, da haben auch sehr, sehr viele gesagt, der Mann muss weg. Ja. Der Mann hat sich jetzt in ein Monster verwandelt. Wir waren ja alle halbwegs froh, 98, als dann Kohl endlich weg war, wo man sagt, so jetzt reicht's aber auch mit dem Dicken, jetzt mal weg damit und so. Und das war dann frischer Wind, aber der frische Wind, der hielt ja auch nicht lange, ne? Dann war ja Lafontaine weg und so weiter, aber ich kann mich auch noch an die Elefantenrunde erinnern, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Helmut Kohl und Willy Brandt, wo Willy Brandt so über Heiner Geißler,
der ist schlimmer als Goebbels. Und dann Helmut Kohl so, also Herr Brandt, das nimmt sie jetzt ab und mal zurück. Das geht zu nichts. Ein Hetzer ist er, schlimmer als Goebbels. Also Herr Brandt, also das kann ich so nicht lassen.
Ich finde, du solltest echt ernsthaft darüber nachdenken, als Kohlparodist dein Geld zu verdienen.
Weißt du, das ist ja so toll, dann auf die Bühne zu gehen. Wir haben ja mittlerweile auch so ein Publikum von unseres Alters. Ja. Und die ganzen jungen Leute sitzen da, ich habe keine Ahnung. Ich hatte doch mal diese Herbert-Wehner-Nummer, weißt du?
Ja.
Wo ich sagte so Herbert-Wehner, hier, ich brauche kein DSL, ich habe WLAN. So, ne? Das ist wahrscheinlich leicht übersteuert gewesen. Aber Herbert Wehner ist zum Beispiel für mich auch ein Riesenvorbild, einfach auch so von der ganzen Biografie. Das muss man sehen. Es gibt diese Doppel-CD, Sie Tiffeltöffel da. Das ist eine Dokumentation über Herbert Wehner und beginnt mit Kurt Schumacher. Wie er sich gegen Goebbels wendet im Reichstag und wie die Geschichte, dass Herbert Wehner Kommunist war und also diese Sachen, und das ist eine so interessante Person und das zum Thema
Herbert Wahlen. Wehner war meines Wissens aber auch Sachse, glaube ich.
Der war Sachse,
Er war Sachse und wie meine Mutter so schön sagt, solche Leute wie Wehner werden heute gar nicht mehr hergestellt.
Nee, die werden nicht mehr gebaut. Wer hat denn neulich, irgendwo war ich, und jemand hat über Regine Hildebrand gesprochen und ich habe fast geheult. Ja. Ich dachte so, ja, die fehlt, so eine fehlt, die ist viel
Regine zu früh Hildebrand gestorben. Ist großartig und mein Lieblings, ich meine, es gibt viele, viele tolle, lustige Auftritte und mitreißende Auftritte von der wunderbaren Regine Hildebrand. Aber für mich der lustigste Auftritt war bei Alfredissimo. Sie hat mit Alfred Biolek gekocht und Alfred, ja, ich habe da mal was vorbereitet. Und er sprach auch so ein bisschen wie Willy Brandt. Ich hab mal was vorbereitet. Und er immer so ein bisschen Etepetete.
Lecker.
Der Wein. Und dann machte er ein bisschen hier und ein bisschen Rosmarin. Und dann habe ich ein bisschen so. Und dann habe ich ein bisschen aus der Bourgogne. Und dann habe ich aus der Française. Und dann habe ich aus der Chansonse. So, und dann habe ich ein bisschen so. Und ach, Herr Biolek, ich brauche das alles nicht. Ja, Sie können ja hier noch einen Löffel haben. Da können Sie, ich brauche keinen Löffel. Ich habe hier eine Gabel. Mit der rührt das alles um. Ach, wissen Sie, hören Sie mal auf. Nee, ich habe ja so viele Jörn zu Hause. Ich habe da hier meinen Mann und dann habe ich noch die Kinder und dann habe ich noch die Enkel. Ach, hören Sie mal auf, ich quatsche da alle gar nicht. Und die sabbelt die ganze Zeit und ich liege vorm Fernseher und ich schreie. Vielleicht gibt es das noch auf YouTube irgendwo.
Ich glaube, dass Martina drüber gesprochen hat. Martina und Martin.
Ja, herrlich.
In ihrer Postkatze. So, das zum Thema Wahl. Wie gesagt, die Welt wartet und in dem Moment, wo wir senden, wissen das wahrscheinlich auch schon alle, was jetzt wie jetzt passiert ist. Egal. Ich bin trotzdem froh, dass ich in Deutschland lebe und nicht in Amerika, wo ich mir das geben muss. Du warst ja, das ist ja dokumentiert, mit dem Kollegen I.M. Heinrich auf der großen Demo Alarmstufe Rot.
Ja.
Du hast die Kamera zunächst gemacht und dann warst du weg, weil du dann Fahnenträger wurdest. Oh, das Mann. Ist auch, du kriegst ja den Ossi nicht raus aus dir, nee, ne? Nee. Weißt du, das ist ja der, dann hast du auch noch getanzt da so. auf einmal warst du weg, ja.
Ja. Oh Mann. Na, also ich bin da mit ihm hin und dann haben wir da sehr viele Kollegen getroffen am Neptunbrunnen direkt am Roten Alex. Rathaus. Da haben wir uns alle getroffen und da war Sanjay Shihora und Svenja vom Kookaburra, vom Comedy Club Kookaburra. Danze war da, also Stefan Danziger habe ich getroffen und Timo Wobb und Bodo Wartke und alle waren da. Und Nils hatte sich vorgenommen, da zu filmen und zu drehen. Ja. Das haben wir dann auch gemacht. Genau, wir haben dann noch Katharina Hoffmann getroffen, die ja relativ berühmt geworden ist, zumindest bei Facebook, ja, durch einen Film an Monika Grütters, wo sie sagt, ich weiß ja nicht, wie du dir alles ausfüllen soll hier, die ganzen Arbeitslosengeld.
Ja. Und die Alice, hat die Alice persönlich hat getroffen von Vocal Recall auch, die hat dann deine Rolle übernommen, glaube ich.
Alice Köfer, genau. Die übrigens, ich glaube, das darf man ruhig sagen, Alice Köfer ist die Enkelin von Herbert Köfer. Und Herbert Köfer, über den haben wir das letzte Mal gesprochen, ist dieser 99-jährige Schauspieler, der nächstes Jahr logischerweise 100 Jahre alt wird. Und das ist ihr Großvater. Nein, also Alice Köfer, Katharina Hoffmann.
Es waren viele Leute da und es war der Tag, an dem nachher, glaube ich, oder einen Tag später dann bekannt wurde, was jetzt diesen November-Phase ist mit uns, also mit der ganzen Situation und so weiter. Wie hast du denn das empfunden da? Ich muss jetzt wieder mal Markus Lanz-mäßig mich nach vorne beugen und sagen, Thomas Nicolai, wie haben Sie denn das empfunden? Wie war denn die Befindlichkeit?
Herr Bonder, wo fange ich an? Na, also wir sind da also mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hingedüst und dann sind wir da los und ich dödel, habe mich da also einspannen lassen und habe dann wirklich so ein Transparent getragen und ich hatte schon nach 2 Minuten die Nase voll, habe das dann tatsächlich irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde getragen und so. Was ich schade fand, war, dass wir, glaube ich, nur 5.000 Leute waren und eigentlich hätten wir 10.000 sein müssen, finde ich. Wenn ich daran denke, dass die Querdenker locker mal irgendwie 10.000 oder 20.000 Leute zusammenkriegen, fand ich das dann ein bisschen sehr schade. Wir sind dann also am Brandenburger Tor gewesen und haben da, wie gesagt, auch viele Leute getroffen und Campino sprach, was ich wirklich sehr ehrenwert fand und auch richtig fand. Dieter Hallervorden hat eine sehr gute Ansprache gehalten und dann waren auch einige Grüne und SPD-Leute da. Ich hätte mir auch gewünscht, dass mal einer von der CDU dabei gewesen wäre.
Oder war von der FDP, da geht's ja auch immer um Freiheit, ne? Also das, das hätte
genau. Und ich fand's insgesamt so, also alle regten sich auf der Bühne furchtbar auf. Aber ich hatte dann, also, und ich dachte mir so, ja, ist irgendwie alles ganz schön. Und dann kam ich nach Hause und dann hörte ich, wie dann die Kanzlerin dann so ihre Zusammenfassung von sich gab, von dem, was sie so beraten hatten, und war dann doch ganz schön frustriert. Weil ich hatte den Eindruck, wir Künstler, die da auf dieser Demonstration waren, wir können so viel schreien und brüllen und noch nicht mal, es geht noch nicht mehr ums Schreien und Brüllen, sondern wir können noch so stichhaltige Argumente bringen. Ja. Wir werden schlichtweg nicht gehört und eher belächelt. Und das fühlt sich nicht so richtig schön an.
Genau, das Gefühl habe ich halt auch. Und das ist eben diese, wir werden noch nicht mal wahrgenommen. Ja. Wir werden, weißt du, wir werden auch von Laschet in einen Topf geworfen mit den Leuten hier von Querdenken und so weiter und so fort. Ich denke so, nein, hört doch mal bitte zu. Guckt doch mal, was wir euch sagen und guckt doch mal, was wir die letzten Monate gemacht haben. Ja. Ich bin eigentlich sehr froh darüber, dass jetzt ein bisschen Zeit vergangen ist und wir nicht direkt an dem Tag oder einen Tag später den Podcast jetzt aufgenommen haben, weil jetzt auch so ein bisschen Ruhe ist und wo ich jetzt so denke, ja, ich sehe die Maßnahmen ein aufgrund der Zahlen und der Situation im Moment. Mir geht's eigentlich nicht weit genug, ganz ehrlich. Ja. Ich finde auch den Begriff Lockdown-Light scheiße, weil es ist eigentlich ein Lockdown-Dark. Denn es ist eigentlich so, dass wenn man will, dass sich dieser scheiß Virus nicht verbreitet, und das soll's ja, dann müssen wir alle dran glauben. Ja. Dann kann es nicht sein, dass die Kirchen aufhaben. Tut mir leid. Also da muss ich sagen, also da können wir noch so sehr argumentieren, ja, aber die Theater haben ja doch für die Abstandsregeln gesorgt und so weiter, so, und jetzt sind wir nicht wichtig auf einmal. So, das war schon auch im Quatschclub, das war ja sehr militärisch alles und auch richtig und gut, aber es hat sich nun mal halt wirklich in den Kirchen verbreitet und nicht in den Dings. Dann kommen die Leute mit Religionsfreiheit und bla bla bla. Ja, aber es geht ja auch um Meinungsfreiheit und dieses abgetan werden als Unterhaltung, Dinge, die da unter Haltendienungen sind untersagt. Das ist, wir haben in dem Sinne, weil du sagtest, es sind halt nicht so viele Leute gekommen, wir haben halt keine Lobby, wir sind halt alles Einzelkämpfer, was auch gut so ist. Nur ich denke halt, die Partei, die sich jetzt unserer annimmt, also unserer aller Künstler annimmt, aller Musiker, Schauspieler und so weiter, und damit natürlich auch die kleinen Theater anspricht und vielleicht sogar rettet, hinter der werden wir stehen. Nur haben wir halt auch in Amerika gesehen, wie wenig das eigentlich bringt, wenn so ein Bruce Springsteen sich hinstellt und sagt so, Leute, wählt den Trump ab. Ja, da gibt es immer noch so viele Leute, die sagen so, es ist ja eigentlich auch egal. Selbst ein guter Freund hat gesagt so, ja, aber komm, Kultur wird's ja immer geben. Ich so, ja, da hast du recht. aber vielleicht gibt es nicht mehr die Spielstätten, wo Kultur stattfinden kann.
Nicht vielleicht, es wird viele Spielstätten nicht mehr geben. Ja. Und das ist eben, ich bin das erste Mal wirklich pessimistisch, was die nächsten Monate betrifft. Und ich sehe mit großen, ich will nicht sagen mit verheulten Augen, das wäre jetzt ein bisschen zu pathetisch, aber doch mit großer Sorge sehe ich eben doch viele Kinos schließen, ich sehe viele Gaststätten schließen, ich sehe viele Clubs und Theater schließen. Und da sehe ich eine große Sorge, weil letztendlich heißt das ja für uns, wir haben nicht mehr so viele Auftrittsmöglichkeiten. Und das klingt jetzt sehr egoman, aber und das ist es auch gar nicht. Aber es ist einfach, wenn dann dieses Land kulturell ausgedünnt wird, das ist einfach, erstens ist es nicht richtig, das ist falsch. Und zweitens, Kultur ist eben nicht irgendwie die Kirsche aufs Leben, was man so führt, sondern Kultur ist ein... Es ist nicht nur wichtig für ein Land, sondern das ist ein Wirtschaftszweig geworden, von dem so, so viele Millionen Menschen leben. Da kann man nicht einfach sagen, ja, wir gönnen uns ein bisschen Kultur. Das stimmt einfach so nicht. Weil, ich meine, letztendlich auch jetzt, ich kriege das so mit, wenn jetzt Filme gedreht werden und so, unter welchen Bedingungen die drehen und so. Und ich meine, die Wahrheit ist doch auch, die richtig tollen Filme, die kommen alle nicht ins Kino. Was ich schrecklich finde, aber ich finde es auch irgendwie verständlich. Ich meine, wir warten, wann sollte der James Bond rauskommen? Im April, im Mai? Wann sollte?
Ich glaube im Mai oder Ende April.
Genau. Ja, und dann sollte er, glaube ich, im November, Dezember rauskommen. Jetzt haben sie ihn wieder auf April, Mai nächstes Jahr verschoben und wahrscheinlich werden sie ihn dann nochmal. Also ich meine, was da alles mit reinkommt und mit reinschwingt. Es geht ja nicht nur darum, dass wir nicht einen Film sehen können oder dass wir nicht zu einer Comedy-Show gehen können. Es ist noch viel, 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 viel mehr. Und das ist einfach nicht okay, wenn dann einfach so von bestimmten Leuten und natürlich auch von unserer Bundeskanzlerin dann so undifferenziert, unverhältnismäßig einfach so ein Kahlschlag gemacht wird.
Ja, und ich glaube, dass das ist halt eben halt auch wichtig ist, weil ich merke halt auch immer, wie sehr ich mich freue, wenn was rauskommt, wenn ein neues Buch rauskommt oder eine neue Serie rauskommt. Aber es ist halt, irgendwann ist damit halt auch Schluss, ne?
Ja.
Und irgendwann mal werden die Leute das dann halt auch merken. Und wir haben halt jetzt in dieser Extremsituation, also was heißt wir, vor allen Dingen die Veranstalter und unsere Agenten, so viel Ideen umgesetzt, so viel Kreativität umgesetzt, wie wir diese Krise auch spirituell überwinden können, dass das jetzt doch schon wieder so ein Ding ist, wo man sagt so, ja, wir verstehen das, dass das jetzt sein muss, aber bitte tretet uns nicht noch weiter in den Arsch. Also steht bitte neben uns und zu uns und wertschätzt uns. Es ist ein Mangel an Wertschätzung, der jetzt gerade da ist, der von oben kommt, wo ich auch einigen Leuten gesagt habe, die in der Politik sind, so, Leute, wenn ihr das weitermacht, ihr wollt nicht, dass wir gegen euch sind. Wenn ihr jetzt vernünftig seid, dann hört ihr uns auch mal zu und tut das einfach nicht nur ab, so wie einige, ja, sondern hört uns einfach jetzt mal zu und hört euch auch mal unsere Nöte an, die jetzt gerade, und es geht nicht nur darum, dass wir jetzt im Moment kein Geld verdienen, sondern es geht wirklich um die Zukunft, das, was du sagtest, die Kinos, die Theater, das steht echt auf der Kippe, das ist längst 12:05.
Ja.
Ja.
Genau so ist es.
Ich würde sogar sagen, es ist 12:30. Es ist drei Viertel zwei, bitte.
Bitte. Ja. Was mich bei diesen Fernsehdiskussionen wirklich seit voriger Woche wirklich ärgert, ist, dass die Politiker, die sich für die Künstler und für die Kultur einsetzen, dass sie wirklich belächelt werden und werden abgetan. Und ich glaube, war das Gerhard Baum, den ich gesehen habe, also wo man wirklich, der dann auch sagte, ja, und mit der Kultur, und wir dürfen die nicht vergessen, und wir müssen das auch, ja, und aber hier die Infektion und so. Und ich habe das auch gesehen, Serdar Somuncu war bei Stern TV und hat dann eben wirklich sehr sachlich und sehr konkret gesagt, wie kann denn das sein, dass wir als Kulturschaffende, ob das nun Kino ist oder Restaurants, Gastronomie und ganz besonders natürlich die kleinen Clubs, also speziell jetzt die Comedy-Theater zum Beispiel, Kabaretts, dass wir uns an die, wirklich sklavisch, vorbildlich an die Regeln halten, aber aber ins Flugzeug darfst du dich setzen. Du sitzt wirklich eng an eng mit den Leuten und die Leute quetschen und drängeln. Logischerweise natürlich wie immer, weil es einfach anders nicht geht. Da sagt kein Mensch was und wir werden abgewatscht und uns hört man nicht zu. Ja, und aber Serdar wurde eben auch abgewatscht und ja, kommt das nächste Thema und so. Ja, ist eben so und ja. Wir müssen ja auch irgendwo anfangen. Und ich sage, ja, aber dann müsst ihr eben auch wirklich, wie du eben sagst, das ist kein Lockdown Light, das ist ein Lockdown Dark. Und das trifft es eigentlich sehr schön, weil es eben unfair ist. Es ist einfach schlichtweg unfair. Und
es ist unfair, man fühlt sich unfair behandelt, genau. Das ist ein Gefühl. Und Gefühle kann man nicht negieren, Gefühle kann man nicht wegdiskutieren. Ja. Selbst wenn die Ratio sagt, okay, wir sehen das jetzt ein, ja, aber bitte behandelt uns ordentlich. So, das ist eigentlich das, was ist. Was machst du jetzt im November? Hast du irgendwie zu tun?
Ich habe zum Glück zwei schöne Hörbuchproduktionen. Das eine ist, dass ich, darauf freue ich mich ganz doll, nächste Woche nehme ich ein Gespensterhörbuch für Kinder auf.
Oh.
Das ist super. Ich habe gejubelt, als ich das gelesen habe von Barbara Rose, einer Kinderbuchautorin. Ja. Das Buch kommt nächstes Jahr raus und es wurde schon angekündigt, dass die Autorin an einem zweiten Teil sitzt und ich habe gejubelt. Das ist ein Fest. Super. Das ist super. Das ist das eine. Und Ende des Monats habe ich die ganz große Freude, ein neues Abenteuer mit Captain Sharky aufzunehmen.
Ah, wie toll.
Da habe ich ja die Produktion übernommen. Also ich bin da Regisseur und Produzent und habe die Hörspielfassung geschrieben. Und das habe ich dir, glaube ich, noch gar nicht erzählt. Wir haben nämlich durch ein Unglück haben wir ein großes Glück errungen. Das ist eine Hörspielproduktion und für die Leute, die es nicht wissen, wir x'en das nicht, sondern wir stehen wirklich im Kreis, so wie man das eben macht.
Kannst du immer erklären, was x'en ist? Das ist
genau,
das,
genau.
Weiß nicht x'en jeder.
Heißt, dass du jede, also bei einem Hörspiel wird das momentan immer noch so gemacht, oder was heißt immer noch, wird das besonders gerne gemacht, dass die Stimmen einzeln aufgenommen werden.
Genau.
Und dann werden die Stimmen sozusagen wieder zusammengepuzzelt. Das kann gelingen. Aber es kann eben auch nicht gelingen. Es kommt immer drauf an. Also wenn es gut gemacht wird, ist es toll, wie bei Steel zum Beispiel.
Ja.
Die haben zum Beispiel die ganzen Henning Mankell Hörspiele gemacht. Aber es gibt auch Produktionen, die werde ich jetzt nicht benennen, aber da hörst du es.
Da hört
und das
man's,
hat dann eben keine Dynamik. Und das klingt dann alles ein bisschen so.
Ja.
Pass auf, Folgendes ist passiert. Also muss man leider sagen, Anfang des Jahres gab es ein großes Unglück, nämlich der Erzähler des Captain Sharky Hörspiels, der Schauspieler, ist leider gestorben und nun war ich auf der Suche nach einem neuen Schauspieler und ich hatte eine Vision, habe gesagt, es darf also nicht so ein alter Schauspieler sein, so ein Hans Pätsch, sondern ich wollte einen Sprecher haben, der, sage ich jetzt mal, toll ist, der jugendlich ist, frisch ist, so, ich war mal so eine Papa-Stimme, sage ich jetzt mal.
Ja.
Und ich habe, und jetzt wirst du jubeln.
Mann, du machst es aber auch spannend.
Ja.
Also ich kann ja kaum.
Ja, ja, ich habe an einen der Besten gedacht, nämlich an Andreas Fröhlich.
Nein.
Und ich habe das mit der Hela Fitzen von Sony Europa, habe ich mit ihr abgesprochen. Und sie sagt, den kriegst du auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Also, und der ist auch so, also, und der hat keine Zeit und das ist so ein Star. Sie sagt, ist mir piepegal, ich bin da wirklich gnadenlos. Ich würde sogar den Papst anrufen, wenn ich irgendwie, weißt du, mit der in Wuppertal eine Boutique, also und so weiter. Und habe das Management angerufen in Hamburg, wahnsinnig nett. Und habe gesagt, so und so und so sieht's aus, das und das und das und das würde passieren und ich hätte da gerne und vielleicht hat Herr Fröhlich Zeit und Lust, er wohnt ja auch in Berlin. Am nächsten Tag kam eine E-Mail, Herr Fröhlich ist dabei und freut sich sehr.
Ja, wie geil. Du hast jetzt Bob Andrews ist der Erzähler von Captain Sharky.
Ja.
Ja, Mensch. Oder Ethan Hawke. Oder Edward Norton.
Es ist
oder
ein
John
großes
Cusack,
Glück. Ich habe gejubelt und habe mich gefreut und es ist dann so. Aber erzähl
ein
mal, was machst du? Ich weiß
ein
ja, du groß, warst...
Warte mal nur mal kurz, Andreas Fröhlich, natürlich nicht nur Bob Andrews, sondern auch ein großartiger, wirklich Erzähler, weil er hat ja... Und da sind wir jetzt bei Captain Sharky. Er hat ja auch Dirk Bach beerbt durch seine Erzähler, dadurch, dass er die Walter Mörs Zamonien-Romane spricht.
Und du weißt ja, wen er auch gesprochen hat, welche Stimme er, welche Figur er gegeben hat.
Ist Gollum.
Er spricht Gollum.
Er ist Gollum, ja, er ist Andy Serkis. Ja, und Dirk Bach war natürlich Captain Sharky.
Das stimmt.
Ja,
und wird jetzt gesprochen von Axel Prahl.
Von Axel Prahl,
mit dem ich ja befreundet bin und mit dem ich ja viel im Gripstheater viele Jahre gespielt habe, der das auch fantastisch macht. Und Axel Prahl gehört zu den Superstars, also zumindest, ich kannte ihn noch, als ihn noch keiner kannte, und der sich wirklich gar nicht verändert hat. Also der wirklich, das ist der Axel von vor 20 Jahren, er ist total genauso hemdsärmlich und nett und geerdet und so.
Du hast mit ihm im Grips-Theater gespielt, kann das sein?
Ja.
Darüber müssen wir mal einen Podcast machen, über unsere Kindertheater-Vergangenheit. Ich habe ja auch viel Kindertheater gemacht und du auch. Hm.
Aber warte mal, bevor du hier gleich hier Schluss machst, ich weiß, dass du im September und im Oktober, und da war ich nicht ganz unneidisch.
Das stimmt,
Hattest du ja wahnsinnig viel zu tun und warst wirklich viel unterwegs, und ich fand das toll und habe das natürlich auch immer beobachtet und habe das auch bei Instagram immer gesehen, wirklich großartig. Was machst denn du jetzt in den nächsten 4 Wochen?
Naja, mir sind 12 oder 13 Auftritte jetzt weggebrochen. Weil, müssen wir halt nochmal sagen, die Termine, die im Frühjahr ausgefallen sind, sind alle in den Herbst verlegt worden. Jetzt fällt der November aus. Und meine wunderbare Agentin Susanne hat die Termine, die ich jetzt gehabt hätte im November, schon wieder verlegt ins nächste Jahr. Also das ging ganz schnell. Und sie sagte auch, die Veranstalter sind alle kooperativ und wir sitzen ja alle in der gleichen Scheiße im gleichen Boot.
Na klar.
Und das heißt, ich habe jetzt tatsächlich frei, ein paar Sachen vor. Ich bereite den nächsten Night Talk vor, den nächsten John Sinclair Night Talk.
Oh ja.
Der wird im Dezember aufgezeichnet. Da werde ich also diesmal auch sehr stark redaktionell arbeiten. Ich habe heute den Asterix auf Kölsch bekommen von Hella von Sinn, Cornelia Scheel, den Asterix Gut Non Commis, also Asterix als Legionär, was ja mein Lieblings-Asterix ist, was mich natürlich wieder dazu inspiriert hat, mich dann nochmal hinzusetzen und die beiden Asterix-Bände, die ich jetzt im April, Mai übersetzt habe, die Ruhrgebiets-Asterix nochmal zu überarbeiten und nochmal zu gucken. Und ansonsten kann mein Zimmer nicht mehr aufräumen. Das ist picobello. Ich ich muss ein paar Sachen halt so machen. Ich werde mich viel um meine Familie kümmern, werde Freunde anrufen und viel lesen, lange Briefe schreiben und in den Alleen rastlos wandern, wenn die Blätter fallen.
Das war doch der Genosse Rilke, oder?
Das war der Genosse Rilke. Mensch, aber weißt du, da bist du aber auch echt ein Gelehrter. Ja. Das werde ich machen. Ich werde viel machen und
du wirst darüber nachdenken, was du bei Patreon hochhältst.
Genau. Also ich werde natürlich sehr viel lesen, werde meine Lesebrille aufsetzen, damit mir nicht wieder schwummerig wird. Werde mich auch hinsetzen und ich werde den einen oder anderen Film nachholen, den ich noch nicht gesehen habe. Also wirklich mal so Klassiker, wo ich weiß, dass du immer die Hände über den Kopf zusammenschließt. Hast du den noch nicht gesehen? Achso. Das werde ich diesen Monat machen. Werde mir auch den einen oder anderen Sean Connery-Film angucken.
Oh ja.
Nochmal. Marnie nochmal und Outland und vielleicht sogar Sardos.
Sardos,
mit dieser unglaublichen diesen Klamotten. Und und der Name der Rose, den habe ich hier auch stehen. Ich war letztes Jahr, war ich da.
Ich muss schon sagen, also der dritte Indiana Jones Film.
Ja, natürlich.
Oh Gott, ist das göttlich. Ist das göttlich.
Natürlich.
Und vor allem, er ist so komisch und er hat das perfekte Timing.
Ja, das Timing ist perfekt.
Und diese Besetzung, Harrison Ford und Sean Connery spielt seinen Vater. Das ist so auf den Punkt. Das ist herrlich.
Das war so genial, als ich das im Kino gesehen habe. Ich habe mich so gefreut, das zu sehen, dass ich das sehen darf und so. Ne? Und ja, auch da muss man wieder sagen, natürlich ist man traurig, wenn jemand wie Sean Connery stirbt mit 90 Jahren und mit der Krankheit, die er nun mal hatte, aber es ist dann auch, 90 Jahre sind dann auch eine Menge.
Ja.
Und ich werde mir nochmal The Rock angucken.
Oh, das ist ein starker Film. Den fand ich richtig.
Mal, Michael Bay hat auch gute Filme gemacht.
Ja, aber der war klasse.
Und den gucke ich mir natürlich im Original an, weil Sean Connery natürlich diese wunderbare Stimme. Yes, my name is Sean Connery. I used to be a milkman in Edinburgh. Und da war Gerd Günther Hoffmann natürlich, ist verschmolzen mit ihm.
Perfekt,
natürlich. Ne? Und als Gerd Günther Hoffmann dann gestorben ist, der ja auch William Shatner gesprochen hat und Paul Newman, das ist auch, da fehlt auch dann einfach was.
Stimmt. Also,
ich hatte ja ein bisschen
Unbeugsame,
Angst.
Hast du den schon gesehen mit Paul Newman?
Ja, ist auch
toll. Ach, das ist ja auch ein super Film.
Ist auch toll.
Paul Newman ist aber auch, oh Mann ey, was für ein Typ, oder?
Großartig,
herrlich.
Absolut fantastisch. Ja, danke nochmal fürs Zuhören. Also wie gesagt, Patreon ist jetzt das Neue. Danke an alle, die auch jetzt den Podcast von Martina und Martin hören.
Ja, unbedingt.
Mal Rekord. Vielen, vielen Dank auch nochmal hier quasi Cross-Promotion an alle, die geschrieben haben zu unserem Schneeterbender-Strebeck-Podcast, dem 80. mit Bastian Pastewka. Das kam super an und hat uns auch sehr, sehr gefreut, Bastian auch sehr gefreut, dass man endlich mal abnerden konnte, ohne jetzt, dass da einer sagt so, ja, das interessiert doch keiner, Gerd Günther Hoffmann, wer ist das denn hier, ne? Und das macht einfach Spaß, zu podcasten, ohne dass man jetzt irgendwie ohne Rücksicht auf Verluste. Ja, und dann hoffen wir mal, dass wir den November überstehen. Ach so, und im November natürlich geht unser Podcast weiter, mein Lieber.
Ja.
Jede Woche.
Jede Woche geht's weiter und ich habe schon eine Idee für die nächste Woche.
Ja.
Und aber das sage ich nicht, weil da will ich mal euch noch ein bisschen auf die Folter spannen.
Auf jeden Fall ist wieder der fiese Teaser.
Ja, ist der fiese. Da ist er wieder.
Der fiese Teaser.
Und Spoilerboy.
Und Spoilerboy zusammen. Haha. Hoho. So, mein Lieber. Lass es dir gut gehen. Habt einen schönen November. Jetzt das Wetter ist schön. Die Sonne scheint hier in Bochum. Die Blätter fallen. Rutscht nicht aus. Bleibt gesund. Und wir hören uns wieder bei Blühende
Landschaften.
Manfred Jensen.